3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Sonntagabend und 19.10 Uhr ist Schlage jetzt genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Das Spiel des 17. Spieltages der zweiten Liga fand am Samstagmittag, den 12.11. um 13 Uhr im Karlsruher Wildparkstadion statt. Ich nenne das jetzt mal so, ich mache diese Bankwerbung mache ich nicht. Das Spiel gegen den KSC endete 4:4, 8 Tore. Die Torschützen vor 21.487 ZuschauerInnen waren 1-0 Schleusner in der 12. Minute nach Vorlage von Kaufmann, 2-0 Wanicek in der 16. Minute, 2-1 Eggestein in der 24. Minute nach Vorlage von Daschner, 3-1 wieder Schleusner in der 31. Minute, Vorlage Wanicek, 3-2 Eggestein, 35. Minute, Vorlage Saliakas, 3-3, 43. Minute, Vorlage Beifuß, 4:3, Mikkel Kaufmann, 50. Minute, Vorlage Wanicek und das 4:4, der Schlusspunkt, schon in der 61. Minute, wir hatten also noch 21 Minuten zu spielen, Vorlage Eggestein, Torschütze Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, anders als im VDS, ist Jörn Kreuzer. Niklas und Boris von den Wildparkbrudlern sind leider beide verhindert. Deshalb vielen Dank schon mal an dich, Jörn, dass du dabei bist. Vielen HörerInnen bist du ja bereits bekannt. Für die Neuen stell dich doch mal kurz in ein, zwei Sätzen vor.
Oh, hallo Kasche. Danke für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne da, war auch schon öfter da bei diversen Nach- und Spiel- und Vor-Spielgesprächen und auch schon in regulären Folgen des Millantons. Mein Name ist Jörn. Mitglied der Schachabteilung beim FC St. Pauli, aber tatsächlich KSC-Fan schon seit über 30 Jahren. Ich war auch beim Spiel im Wildpark mit der ganzen Familie, haben ja einiges geboten bekommen. Und ich habe für den FC St. Pauli auch tatsächlich gearbeitet, eine ganze Weile im Medienteam. Habe da aber im November 2020 aufgehört. Okay. So viel in Kürze, glaube ich. Ja, die meisten müssen mich kennen. Gehe ich mal von aus.
Genau, das glaube ich auch. Also vielen, vielen Dank, Jan, dass du kurzfristig so noch Zeit hattest, einzuspringen für heute Abend. Bevor wir ins Spiel eintauchen, von den mehr als 21.400 ZuschauerInnen waren ca. 2.300 aus Hamburg dabei. Eine proppevolle Gästekurve, würde ich mal sagen. War auch schön laut, konnte sich gut sehen lassen. Apropos Eintauchen. Vor dem Spiel wurde auf der Heimkurve den 20-jährigen Geburtstag der Gruppe Rheinfire gefeiert mit ordentlich viel Rauchtöpfen und Feuerwerk. Schönes Einnebeln, also, dass das Spiel mit 15 Minuten Verspätung startete. Gab mir die Gelegenheit, einmal um mich zu gucken und habe dann noch die Gäste vom Filmstadt Inferno aus Babelsberg gesehen und schönen Gruß auch an dieser Stelle. War mir eine Freude. Lass uns mal kurz über das Spiel sprechen. Also es waren ja so viele Highlights schon in den ersten 20 Minuten, dass das für 4 Spiele gereicht hat bei uns eigentlich. 2 Spieler waren bei uns neu in der Startaufstellung. Daschner und Aremu anstelle von Otto und Metcalf. Aremu rückte auf die 6, Jackson Irvine dafür auf die 8 und Daschner hat Otto positionsgetreu ersetzt. Wir sind mit einem 5-3-2 aufgelaufen und das fand ich auch eine richtig gute Entscheidung. Ich hatte ja spekuliert, dass wir auch vielleicht in einem 4-4-2 auflaufen, aber diese ganze Taktikgeschichte könnt ihr euch dann bei Tim im Artikel durchlesen, verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Ihr hattet nur einen Wechsel zum Spiel gegen im Spiel gegen das Derby, da Mikkel Kaufmann hat Badmatz im Angriff ersetzt. Choi hat auch wieder von Anfang an gespielt und euer Coach Christian Eichner entschied sich für ein 4-4-2 mit Raute. Fand ich jetzt nicht so eine gute Entscheidung gegen uns.
Ja.
Muss ich mal so sagen.
Ja, wahrscheinlich schon. Andererseits merkt man halt vielleicht so schon so ein bisschen, wie soll man sagen, ein Thema, das jetzt tatsächlich die ganze Hinrunde schon so ein bisschen war, dass hinter den ersten 11 bis 13 gar nicht so viel Möglichkeiten sind. Also auch das Derby war ja Dienstagabend und Derby ist ja eigentlich auch intensiv. Und dann hat er im Endeffekt nur einen gewechselt, den Malik rausgenommen und den Mikkel Kaufmann gebracht. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, als ich mir die Pressekonferenz angeguckt habe. Das war tatsächlich der erste Startelf-Einsatz von Mikkel Kaufmann seit dem ersten Spieltag. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass wir gefühlt seit Monaten eigentlich nur wechseln auf der Position neben Schleusener. Aber weil halt dahinter auch nicht so viel ist, sage ich mal. Aber man hat irgendwie auch gemerkt, so der Zugriff war jetzt in den ersten Minuten nicht da. Und ich glaube, der Eiche hätte es tatsächlich gerne gespiegelt, wie er so schön gesagt hat, dann später auf der Pressekonferenz. Aber wahrscheinlich war auch die Situation, die Situation erlaubt aktuell keine Experimente. Und da ist der FC St. Pauli tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit, dazu kommen wir vielleicht noch, auch erstmals in eine Dreier- respektive Fünferkette des KSC unter Christian Eichner gekommen. Das hatten wir vorher nie so gespielt, tatsächlich.
Ja, genau. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. In den ersten 10 Minuten haben wir dreimal aufs Tor geschossen. Ich weiß nicht, Hartl trifft die Latte nach einer wunderschönen Kombi. Da hab ich mir gedacht, so, oh Mann, ey, ihr habt echt Defensivprobleme. Und dann kam die 12. Minute und dann hab ich gedacht, ja Gott, die Defensivprobleme liegen aber ganz auf unserer Seite. Weil es war so einfach, euer 1-0.
Also keine Ahnung, es war ja eine riesen Freakshow. Bezeichnenderweise, ich hatte den guten Start von St. Pauli gar nicht mitbekommen, weil ich da den Kindern was zu essen geholt habe. Grüße an Tim, im Wildpark gibt es sehr leckere Pommes. Und dann bin ich quasi rechtzeitig zum Tor gekommen und dachte, geil, Auftakt nach Mars. Aber da war Afis Aremu zunächst gar nicht so auf der Höhe und allerdings auch Chigala dann gar nicht. Aber
das fand ich ganz schwach verteidigt. Also das
war, sag mal so, da ging es ja dann auch los. Es gibt so schöne Sticker in der Fanszene beim KSC zurzeit. Da steht einfach eine Nervenklinik Karlsruhe drauf. Ich glaube, das hat irgendwie das ganze Spiel ganz gut getroffen von Anfang an.
Ja, das stimmt schon, ja.
Und es ist total schwer. Die Trainer haben sich da nach dem Spiel extrem schwer getan, dieses Spiel einzuordnen. Mir geht's ähnlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und tatsächlich mittlerweile, nach einer Nacht drüber schlafen, muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass das Spiel bei mir zumindest mehr Fragen aufgeworfen hat, als es eigentlich beantwortet hat oder beziehungsweise gar nicht mal so hoffnungsvoll in die Winterpause jetzt, muss ich ehrlich sagen.
Und wir sind erst beim 1-0.
Ja. Es war ein unfassbarer Ballverlust und das, keine Ahnung, also das ist nicht mal, also verteidigen nicht mal auf Kreisliga-Niveau, das haben wir ja öfter auf beiden Seiten, dann im Laufe des Spiels.
Ja, das, aber so wie sich Gigala mit dieser, also ich meine, Schleusner ist jetzt auch nicht der, sagen wir mal, der fixeste und hüftgewandteste Spieler, den der KSC zu bieten hat, ja, der sich halt wirklich sich einmal umdreht und damit Gigala einfach komplett aus dem Spiel nimmt, das kann einfach nicht sein. Da war ich echt so null Verständnis, tut mir wirklich leid. Ich verteidige jeden Spieler bis aufs Messer, aber das war halt echt wirklich furchtbar. Und dann schon auch bei der zweiten Situation, keine 4 Minuten später, läuft Wanicek von hinten ein, auch die Seite, Mikkel Kaufmann ist das, glaube ich, der über die Seitenlinie kommt, ne? Kaufmann war es, ne? Der über die Seite kommt. Das ist halt wirklich den einfachsten Schulfußball-Beispiel, ne? Ich laufe bis zur Seitenauslinie, versuche den Ball im Fünfer irgendwie unterzubringen. Und er hat ihn ja nicht mal, und er ist ja abgefälscht schon, nur deshalb ist er ja zu Wanicek gekommen.
Ja.
Und das war, glaube ich, schon wieder Gigala, der den Ball abgefälscht hat. Dafür kann er diesmal überhaupt nichts. Aber dass da um den Elfmeterpunkt keine Absicherung stattfindet bei so einem Angriff, das geht halt auch gar nicht. Da kann Wanicek auch einfach nur das Ding einfach so locker reinhauen.
So, jetzt hatte meine Tochter einen kleinen Aufwärts, sorry.
Ja, das ist nicht so schlimm, dich.
Ja.
Herzlich willkommen.
Ja, und genau, und da haben wir ja noch nicht mal über das dritte Tor geredet, also dazu kommen wir dann sicherlich gleich. Ich fand's halt, St. Pauli, ich glaube, das muss man schon sagen, hat das ganze Spiel über, vor allem aber in der Anfangsphase, definitiv den spielerisch besseren Eindruck gemacht. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja.
Ich hätte allerdings erwartet, ich war nämlich auch am Dienstag am Millerntor gegen Holstein Kiel, hier in der Kita mit meiner Tochter zusammen. Nach den Eindrücken hätte ich tatsächlich erwartet, dass St. Pauli nach dem 2-0 auseinanderfallen könnte. Ich bin sehr überrascht, dass das Hut ab dafür, dass sie einfach weitergespielt haben, quasi sich nicht beeindrucken haben lassen von den zwei Tore Vorsprung oder Rückstand in dem Fall. Ja. Und das fand ich tatsächlich bemerkenswert dann, dass das weitergemacht wurde und vielleicht so die Umstände, wie das 2-1 dann fiel für St. Pauli, war vielleicht auch so ein bisschen, spielte vielleicht den auch eher in die Karten. Also VAR-Entscheidung ist absolut richtig. Aber dass es so lange gedauert hat dann und
es ist abgeregnet irgendwo und das ist doch mal alles, das über Schnelligkeit bei der VAR-Entscheidung, da muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel, da äußern sich ja auch, äußert sich auch Timo schon gar nicht mehr zu, oder Timo Schulz schon gar nicht mehr zu VAR-Entscheidungen. Kommt ja auch mal nur der Satz, ihr kennt meine Meinung.
Stimmt.
aber das, was mich so ein bisschen, geflasht hatte, war das, also jetzt den Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast mit Holstein Kiel war wirklich ein Tiefpunkt. Das war für mich wirklich ein Tiefpunkt in der Saison, auch von der Spielweise her, denn dieses Mentalitätsding, dass sie das haben, dass sie nach Rückständen zurückkommen, dass sie nicht aufstecken. Du hast auch gesehen, bei Spielunterbrechungen immer gleich alle zusammengestanden und haben weiter diskutiert, welche Szene sie besser auflösen können, oder welche Szene, das gehe ich mal von aus, oder welche Szene, wie sie sich jetzt aufstellen wollen. Das war schon während der Saison so. Das habe ich schon so häufig überlegt. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass wir hier als Verlierer vom Platz gehen, auch selbst beim 2-0 nicht. So, beim 3-1 habe ich ein bisschen gezuckt, da hatte ich so ein Tick im Auge, aber genau. Ich muss mal sagen, ich frage mich, warum Eggestein jetzt zum Ende der Saison zwei Dinger macht und eins vorbereitet, und warum der solche Schwankungen in seiner Leistung hat.
Hast du? Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millente und VDS-NDS-Themen bei ihrem Podcast. Im VDS habe ich euch die Elbe-Gose vorgestellt. Jetzt möchte ich euch eine weitere Gose präsentieren. Es geht um das Altes Land. Das ist eine Fruchtgose, die jedes Jahr mit einer anderen Frucht gebraut wird. Dieses Mal ist es die rote Johannisbeere, die die Säure und Fruchtigkeit der Gose schön aufnimmt und sie kombiniert mit einer spritzigen Frische und macht es zum idealen Getränk für einen Sonnenuntergang an der Elbe. Die Altes Land Fruchtgose wurde mit dem Salz der Sylter Meersalzmanufaktur gebraut. Da sag ich mal, wohl bekommst. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und auch den Shop, wo ihr die Gose bestellen könnt, findet ihr unter kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, ich würde sagen, vielleicht ist es ja auch noch so ein Kernpunkt dieses Spiels, dass es unfassbar viel war, konsequent inkonsequent oder inkonsequent konsequent oder andersrum. Weil Eggestein bekommt natürlich auch Zeit und Raum, speziell dann beim 3-3 war das, glaube ich. Nackers eigentlich einen relativ einfachen Ball in die Mitte spielt, da ist schon gar keine Absicherung und der wackelt halt auch den Franke aus, wie ähnlich Schleusner und Cigala auf dem Niveau, sage ich mal. Und das sind halt so Dinger, die dürfen einfach nicht passieren. Ja. Du hast jetzt nicht über das zweite Tor vom KSC aufgeregt, ich finde das dritte Tor noch viel aberwitziger. Weil das sieht man tatsächlich so jeden Sonntag auf jedem Kreisliga-Platz. Ein einfacher Einwurf auf den Vanicek, der völlig...
Ja.
Und wir sind sogar im Unterzahl im Strafraum, glaube ich, in der Situation. Ja. Der legt den Ball zurück und findet trotzdem Schleusner und das Ding ist drin.
Ja, ich glaube, das Ding war einfach so, diese Zuordnung und diese Aufmerksamkeit war einfach in dem Moment einfach überhaupt nicht da.
Nee.
So, das war einfach so, wir stehen noch in der Ecke rum, müssen uns sortieren uns gerade irgendwie neu und genau, erinnert mich so ein bisschen an diese Ecke von, weißt du noch, Liverpool, wo Origi irgendwie so die so kurz an den ersten Pfosten gespielt worden ist.
Ja.
Und er macht die einfach rein, weil die Abwehr von des Gegners einfach noch nicht sortiert ist. So, er hat einfach schnell Handlungsschnelligkeit, hat dort zum Tor geführt. Und hier war es genauso. Furchtbar, darf nicht sein. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich fand es halt einfach, ich weiß gar nicht, wie ich sage. Aber ich meine, wenn dir vier Stamm-Innenverteidiger fehlen, ja, dann hast du halt Qualitätsmängel. Der kann das spielen und spielt es auch gut. Beifuß ist noch total jung. Ich habe das Gefühl, dass Jigawa immer jemanden braucht, an dem er wachsen kann.
Ja.
Der spielt souverän, der spielt einen ganz ruhigen, was ich wirklich mag an ihm, ist wirklich, er ist total, spielt total unaufgeregt. Es ist wirklich selten einer, der aufgeregt den Ball einfach nach vorne pölt, ja? Sondern wirklich ganz souverän, lieber den Sicherheitspass an die Seite spielt, und lieber zweimal nachdenkt, bevor er irgendwas macht. Und jetzt war das wirklich, das war sein Spiel, was überhaupt nicht. Das war sein Negativspiel. So froh sein, dass wir da mit einem 4-4 rausgegangen sind.
Ich fand halt tatsächlich generell, dass ich finde halt so, in ganz vielen Bereichen kann man Karlsruhe und St. Pauli in der aktuellen Situation durchaus vergleichen. Man hat total gemerkt, wie instabil oder wie wackelig die Abwehr ist, wenn jetzt der Ambrosius fehlt. Das ist ein Riesenverlust, dass der jetzt verletzt war die letzten ein, zwei Spiele. Mhm. Und dass dadurch eben die Innenverteidigerpärchen gar nicht so richtig eingespielt sind. Das fand ich extrem bemerkenswert. Und tatsächlich, was mir bei St. Pauli ähnlich, ich hatte es am Anfang vom Gespräch erwähnt, was mir bei St. Pauli halt auch auffällt, dass die Wechsel von Schulle immer ähnlich sind, weil er auch eigentlich gar nicht so viele Optionen hat, obwohl das am Saisonanfang ganz anders wirkte, finde ich. Ja. Also er kann während des Spiels, kann er im Sturm eingreifen mit Otto oder Eggestein, je nachdem, wen er spielen lässt. Oder Amenido.
Ja, oder Martanovic.
Ja, und dann gibt es noch einen Klassikerwechsel, Saliakas, der irgendwann immer kann für Zander. Andersrum, Zander für Saliakas. So, der kommt auch ins Spiel. Und beim KSC ist es ähnlich. Eiche kann eigentlich nur den Badmatz bringen und hat dann so ein bisschen Varianz im Mittelfeld. Aber das Mittelfeld ist eigentlich das, was mit am besten eingespielt war. Und dann kann er entweder Choi bringen, der aber lang verletzt war, oder Nebel, der durchgespielt hat, aber aktuell irgendwie eine Delle hat.
Und ich finde, dafür hast du aber einen Wanizek, der ist halt
wirklich Bombe. Aber der ist eine Bank, das ist klar. Ne? Aber man hat dann irgendwie, ich finde, auf beiden Seiten gesehen, man hat die Dinge gesehen, die gut sind diese Saison, aber halt leider nur phasenweise. Und so war das Spiel, es war ja auch phasenweise nur gut, dann jeweils von der einen Seite. Und man hat aber auch unfassbar gesehen, welche Dinge total schlecht sind.
Ja,
das und, ich fand's, mein Kumpel hat irgendwie gesagt irgendwann, weißt du was, das ist wie Not gegen Elend, nur Anasch.
Ja.
Also weil eigentlich, das war so irgendwie, es war so wie eine Freakshow. Eigentlich Not gegen Elend sitzen alle Zuschauer, die 21.000 da und können es irgendwie nicht fassen. Und wir haben es jetzt auch alle nicht fassen können, aber irgendwie aus anderen Gründen. Weil, also ich fand das Spiel so eine Freakshow, dass es nicht mal so richtig, also es war schon unterhaltend, aber es war gar nicht so richtig unterhaltend. Ich habe dann
da hast du recht, ja.
Ich habe während des Spiels habe ich sehr oft an 2006 zurückgedacht, an den November. Da hat Karlsruhe als Tabellenführer gegen Rostock gespielt. Die waren damals Verfolger und da stand es irgendwie nach 60 Minuten 4-1 und das Spiel ist auch 4-4 ausgegangen. Und da ist man aber raus aus dem Stadion und hat sich gedacht, wow, krass, da haben wirklich die zwei besten Mannschaften der zweiten Liga sich's mal so richtig gegeben gegenseitig. Und das 4-4 geht am Ende in Ordnung. Und es war halt jetzt irgendwie, das war jetzt irgendwie so, boah, ich finde da gar keine Worte so. Das war irgendwie, als hätte jemand sich in der DFL überlegt, komm, jetzt machen wir mal zwei okay Sturmreihe. jeweils auf jeder Seite und dann ärgern wir die
mal. Richtige Kreisklassenabwehr.
Kreisliga Abwehr, und dann gucken wir mal, was rauskommt.
Ja, genau. Ah, das ist nur so für ein Highlight-Reels, ne? So, irgendwie, wenn Eggestein sich irgendwie, wenn der Berater von Eggestein jetzt irgendwie so einen neuen Verein sucht, dann nimmt er das Spiel mit und zeigt erstmal, wie er das nachher das 4-4 vorbereitet hat. Ne? Das ist immer ganz wichtig.
Oh, weil ich zum Beispiel, KSC war total effektiv, das waren sie in ein paar Spielen davor auch schon mit der Chancenverwertung. Das hat ja irgendwie gepasst. Also da war ja jeder Schuss quasi drin.
Ja.
Und andererseits, was ich halt so krass fand, weil das war ja wirklich augenfällig, St. Pauli, man hatte immer das Gefühl, St. Pauli kann irgendwie spielerisch zulegen und so ein bisschen ein Tor reindaddeln. Das hat man ja super gesehen beim 4-4 dann. Das war ja wunderbar
genau.
Spiel. Auch wenn es da auch relativ einfach gemacht wird, so dieses, dass der Verteidiger irgendwie nicht handlungsschnell, aber ist egal. Aber dann hat es mich tatsächlich überrascht, dass danach dann irgendwie das Momentum nicht ausgenutzt wurde, weil der andere, also KSC war ähnlich angeschlagen, glaube ich, vorm Spiel, vom mentalen Rucksack her wie St. Pauli.
Ja.
Und dass da dann irgendwie nicht weitergespielt wird, sondern dass dann wieder so eine Ruhephase eintritt. Und nach dem 4-4 war jetzt dann die Ruhephase mehr oder weniger bis zum Ende.
Ja, genau. Das fand ich, da war irgendwie so das 4-4. Und dann hatte ich das Gefühl so, mehr wird das jetzt auch nicht. Und mehr wollen beide auch nicht. Und das war meines Erachtens auch der Umstellung von Eichner geschuldet, der dann quasi in der zweiten Halbzeit St. Pauli gespiegelt hat. So, dass ihr selber nicht mehr so druckvoll nach vorne kamt. Ja. Dass ihr auch nicht mehr dieses schnelle Umschalt, so schnell war es ja auch gar nicht.
Nee.
Also außer Kaufmann, der da, den kann ich aber auch nicht leiden. Alter HSVer, ne? Das ist, will ich auch nicht. Das kam halt auch nicht mehr. So. Ich meine, du hast halt gesehen, dass dieses Spiel bei einigen Spielern echt richtig Körner gefressen hat. Ne? So, ja. Die haben da richtig was auf dem Platz liegen lassen. Und ich glaube, so 4-4 ist auch so ein mentales Ding, dass du dann sagst, so, boah, lass uns das Ding jetzt irgendwie nach Hause bringen.
Ja.
Also bloß beim KSC, bei denen ging die Muffe, hatte ich das Gefühl. Wir müssen jetzt das Ding hinten durch verteidigen. Und uns fiel vorne nicht mehr viel mehr ein. So.
Und das war halt
ein bisschen schade.
Hat Eicher halt auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, hat er gesagt, dass er auf jeden Fall, wie hat er gesagt, zwei Beine mehr im Strafraum haben wollte.
Ja.
Und sagt aber auch andererseits, dass eigentlich das ganze Spiel über der Mannschaft so die Verunsicherung anzumerken war und vor allem so ein bisschen der Mut in ganz vielen Aktionen gefehlt hat. Und
du musst dir einfach nur mal vorschauen, das steht 4-4 und wenn du dir die XG-Werte anguckst, steht es 4-1. Ja, das kann einfach nicht sein. So. Und das einzige Mal, wo ich richtig nochmal gedacht habe, so, boah, das könnte jetzt noch was passieren, das war, als Paccarada zum Freistoß angetreten ist.
Die allerletzte Situation.
Ja, genau, wo ich dachte, so, ja, das fand ich gut. So, ich hätte es ihm gegönnt, dass er mal einen Freistoß jetzt auch mal reinsetzt irgendwo. Und wenn du dir die Stats nach dem Spiel anguckst, irgendwie mit diesem 4-1-4 XG-Werten, 18 Schüsse aufs Tor versus 9 Schüsse aufs Tor, Ball besitzt mit 60%, mehr gespielte Pässe, 1,5 Kilometer mehr gelaufen. Bei den Zweikämpfen waren beide, glaube ich, ziemlich gleich, aber
ja, doppelt 60, so viele Ecken und so.
Genau. Ich gewonnene Zweikämpfe hatte ich irgendwie 124 und Ecken 3-6. Ja, also das ist schon so, da weißt du, fragst dich halt jedes Mal, wenn St. Pauli spielt, wieso gehen die hier nicht als Sieger vom Platz? Warum haben wir keine Closer-Mentalität? Warum können wir das Ding nicht einfach dicht machen? Und warum haben wir nicht denjenigen, der das dann so rumreißt, der sagt so, nee, wir gehen hier nicht mit Unterschieden, wir ziehen das jetzt hier durch und wir gewinnen das Ding jetzt. So, ich weiß, dass das mental schwer ist, wenn du 3-1 zurücklinkst, auf ein 3-3 kommst, dann wieder einen neuerlichen Rückstand kriegst und dann noch den Ausgang machst, aber dann willst du doch auch gewinnen, weil du siehst doch, dass der Gegner stehend K.O. ist.
Das ist das, was ich meinte. Genau. Ja. Das ist das, was ich auch vorhin meinte mit dieser konsequenten Inkonsequenz, aber halt auch von beiden. So.
Ja, ja. Aber du hast es ja auch bei euch angesprochen und bei uns. Du kannst diese Wechsel, die dann kamen. Es kam keine qualitative Verbesserung mehr, die euch in Gefahr gebracht hat.
Ja, das stimmt. Tatsächlich, ja.
So, ja. Und das ist halt so, wieso hat, wenn du, du hättest, in der letzten Saison hättest du nochmal mit einem Mackinock oder mit einem Ditgen, der nochmal richtig wehtut. Also Ditgen tat, das ist ein Spieler, wenn du den in der 70. Minute bringst oder 60. Minute bringst, der 30 Minuten Vollspeed gibt.
Ja.
Mit einem Megakörper und superschnell. So, der tut der Abwehr nochmal so richtig weh. Die müssen jeden Meter mit dem mitgehen. So, und solche Optionen hast du einfach nicht mehr. Du hast die einfach nicht. Und das, da muss ich jetzt mal sehen, da bin ich jetzt mal gespannt, was wie sich hier Bornemann jetzt in den, jetzt eine unsägliche Pause jetzt noch, diese lange, aber vielleicht hat er ein bisschen mehr Zeit, einen oder den anderen Spieler vielleicht nochmal zu holen, um uns qualitativ vorne zu verbessern.
Geht
euch ja ähnlich.
Ja, ich bin gespannt, was bei uns passiert tatsächlich, weil natürlich merkt man es jetzt in den ganz engen Spielen, die auch lange spitz auf Knopf stehen, zum Beispiel knapp in Hannover verloren, wo sie auch gute Phasen hatten, oder kurz vor Schluss gegen Darmstadt zu Hause verloren vor ein paar Wochen beim 1-2. Da muss man halt schon sagen, die Option Philipp Hoffmann fehlt dann halt schon. Das war vielleicht teilweise zu eindimensional auf ihn, aber Philipp Hoffmann war immerhin bis zur 90. Minute immer eine Option. Und genau diese Option Spieler haben wir in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Man kann den Simone Rapp, das hat der Niklas ja auch vor dem Spielgespräch angesprochen, natürlich kann man den bringen, aber der strahlt natürlich bei Weitem nicht so viel Gefahr aus wie der Philipp Hoffmann. Und gerade diese Option Stumpf und ein Stück weit Brechstange, beziehungsweise halt, dass Philipp Hoffmann immer eine Option war, die fehlt uns tatsächlich. Das fand ich während der Saison teilweise gar nicht so schlimm, weil das ganz gut aussah, weil das sah es teilweise auch so aus, als hätte sich die Mannschaft so ein Stück weit von Philipp Hoffmann befreit, so nach dem Motto, jetzt sind wir gezwungen, Lösungen zu finden, mit zwei Stürmern beispielsweise, und machen das auch und verteilen einfach die Tore auf mehrere Schultern und sind dadurch unberechenbarer. Aber das hat halt auch nur eine Phase funktioniert in der Hinrunde. Danach sah es meistens bis ins letzte Drittel die letzten Spiele gut aus und dann war eher Feierabend wieder, wo man dann, glaube ich, auch schon im Vorspielgespräch gemacht, wo man dann die Frage nach der Qualität vorne natürlich dauerhaft, also auf lange Sicht stellen muss, sage ich mal. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was im Winter passiert, weil im Endeffekt, also man bräuchte eigentlich überall, also aber das hat ja jede Mannschaft, sage ich mal, man bräuchte eigentlich überall, also zumindest man bräuchte irgendwie Ersatz im Mittelfeld, damit die vier gestandenen Kräfte, sage ich mal durchschnaufen könnten. Man bräuchte eigentlich mehr Sturmvariabilität, und ich sag mal so, wenn dem Philipp Heise auf links beispielsweise mal ein bisschen Druck gemacht werden würde, wird es jetzt auch nicht schaden, aber drei Neuzugänge werden definitiv nicht kommen. Und das wird eine lange, extrem lange, glaube ich, Transferperiode. Die ganzen Vereine können sich da jetzt erstmal eine Weile angucken in der Vorbereitung und erst dann dürfen sie kaufen quasi. Da bin ich sehr gespannt, was da in Bewegung reinkommt. Also, weil offensichtlich St. Pauli sucht einen Stürmer, da fehlt's. Karlsruhe sucht bestimmt auch nochmal oder guckt.
Ja. Ich bin gespannt. Ja, uns fehlt es ja nicht nur im Sturm. Ich glaube auch, dass wir noch einen routinierten, ruhigen, guten Mittelfeldspieler brauchen, offensiven, der quasi so ein bisschen dirigiert. Noch ein bisschen. Wir sind immer noch so ein bisschen so, bei uns ist das halt alles noch so ein bisschen, wir daddeln gern einfach.
Ja.
Wir daddeln einfach einen geilen Fußball so. Ne? Wir spielen schönen Fußball und das ist halt auch cool. Aber manchmal brauchst du auch jemanden, der so wie, der dann halt einfach kurz auf den Ball tritt, sich nochmal den Kopf hebt und dann den drittletzten Pass spielt. So. So einen bräuchtest du beispielsweise.
Am Ende auch noch die Rolle, die eigentlich der Jerome Gondorf super einnimmt. Da merkt man halt auch langsam, dass der Zahn der Zeit an ihn nagt, aber der hält die Truppe eigentlich schon zusammen auf dem Platz. Der ist schon Gold wert, auf jeden Fall.
Ja. Genau, weil ich hätte gerne einfach den Serra aus Bielefeld. Weißt du, wenn du dir das siehst, wenn du dir Bielefeld anguckst, ich meine, die sitzen jetzt auch unten drin, aber Fabian Klos rackert sich 60 Minuten ab und dann bringst du den. Da denkst du als Abwehrspieler, nee, ey, ja. 60 Minuten gegen, jetzt muss ich 60 Minuten gegen dieses Kampfschwein Klos mich da durchsetzen und jetzt kommt noch mal so ein Hühne, der noch mal schneller ist und noch technisch besser ist und noch motivierter ist, es allen zu zeigen. Und den hätte ich halt gerne irgendwie, aber das wird wohl eine vergebene Liebesmühe sein. Was ziehen wir denn jetzt für ein Fazit von dem Spiel?
ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich ich persönlich bin mit sehr gemischten Gefühlen nach Hause. Vielleicht noch eine Randgeschichte, dass man schon merkt, welche Stunde es geschlagen hat beim KSC, war, glaube ich, der Besuch vom Torwart Marius Gersbeck in der Kurve nochmal. Der hat sich einfach wohl für den Support im abgelaufenen Jahr bedankt. Hat auch nochmal gesagt, dass das Derby richtig scheiße war, dass die Mannschaft auch angekotzt hat und dass man tatsächlich, also der hat jetzt quasi zum Hinrundenabschluss den Schulterschluss mit den Fans gesucht und hat gesagt, dass man halt zusammen rauskommt aus der Situation, was man halt so sagt als Spieler in so einer Situation. Aber im Endeffekt ist es ja schon ein klares Zeichen, dass völlig klar ist, um was es gehen wird. Ich finde tatsächlich, dass die Ergebnisse des Wochenendes die Situation in dem Sinn nochmal ein bisschen verschärft hat oder auch sinnschärfend sein kann, sage ich mal, dass wohl die Liga dieses Jahr hinten wirklich, also man sagt es jedes Jahr, aber dieses Jahr ist die Liga echt extrem ausgeglichen. Sandhausen ist Tabellenletzter mit 16 Punkten. Ich habe jetzt mal in die Jahre davor geguckt. Unter anderem hatte man Ingolstadt mit 7 Punkten als Letzter nach 17 Spielen. Ja. Und eigentlich hat der Letzte eher so traditionell 10 bis 11 Punkte. Also was ich damit sagen will, ich glaube, es ist ziemlich eng und
Guck mal, wir sind mit 17 Punkten, stehen wir auf dem 15. Platz. Wenn wir mit einem Sieg könnten wir quasi an Kräuter Fürth auf dem 10. Platz vorbeiziehen.
Und Kräuter Fürth ist ja quasi das positive Beispiel in dem Sinn, wenn du mal ein paar Spiele gewinnst oder wenn du das in einem positiven Lauf umdrehen kannst, bist du relativ schnell wieder draußen. Aber ich glaube, um zum Fazit zu kommen, natürlich könnte man jetzt, und da verstehe ich beide Trainer, dass sie erstmal die positiven Aspekte rausgehoben haben. Das verstehe ich total. Also Schulle vor allem die spielerische Überlegenheit und die schönen herausgespielten Tore und Eiche eben die Effizienz, sage ich mal. Ja. Da verstehe ich beide Trainer total, aber ich glaube, dieses 4-4 und das Spiel hat eigentlich mehr die Schwächen aufgezeigt. Auch wenn es positive Momente gab für beide Mannschaften, hat es irgendwie quasi nochmal den Spiegel vorgehalten, woran man wirklich arbeiten muss, wenn man nicht böse erwachen will. Und ich glaube, da wird es in der Hinrunde oder in der Rückrunde wird es dann quasi auch nicht reichen, immer zu sagen, ja, eigentlich waren wir super bis ins letzte Drittel oder eigentlich haben wir spielerisch geglänzt und alle Statistiken sprechen für uns. Da muss man halt, glaube ich, so ein Stück weit, wie soll man, ja, in der Realität ankommen, ist zu hart. Also die Mannschaften sind sicherlich in der Realität, aber es ist halt, also man muss da wirklich ran, um quasi gut vorbereitet wieder durchstarten zu können nächstes Jahr. Ja. Und haben auch beide gesagt, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast, ich fand halt auch beide Trainer, die saßen da so dran, so ein bisschen wie ein Häufle Elend und waren, glaube ich, alles gut, dass es erstmal vorbei ist.
Ja, ich glaube, das war auch so ein kollektives Kopfschütteln, was für ein Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Videoschnitt die jetzt vor sich haben, aber das wird wohl einiges sein.
Ja, oder so wie wir ähnlich. Wir müssen über das Spiel babbeln und die saßen dran und sagen, jetzt soll man hier was zu dem Scheißspiel sagen. Eigentlich hab das doch selber gesehen, was es war. Also wie gesagt, ich habe positive Momente gesehen, aber ich glaube, im Endeffekt hat es noch die Fragezeichen teilweise verstärkt auf beiden Seiten, beziehungsweise zumindest nochmal total Finger in die Wunde gelegt, was zu bessern hat. Weil ich glaube, das können beide Teams sagen, wer gegen eine Zweitligamannschaft 4 Tore schießt, darf eigentlich das Spiel auf keinen Fall, also muss eigentlich so ein Spiel gewinnen, vor allem auch, wenn man Auswärtsmannschaft ist beispielsweise.
Aber du weißt ja auch, dass das 4-0 das gefährlichste Ergebnis ist.
Ja, klar. Klar. Also wie gesagt, in meiner Fan-Karriere habe ich 2-4-4 gesehen und beide waren attraktiver. Das war einmal KSC gegen Rostock und hier dieses Deutschlandspiel gegen Schweden. Da stand es 4-0. Das war ein gefährliches Ergebnis.
Ja, da hatte Eberlin vollkommen recht.
Ja, richtig.
Jörn, ich glaube, wir schließen das Gespräch mit dem...
Wir schließen das Gespräch. Ich hätte nur einen Appell an alle. Es gab ja auch Boykott Katar fahren, beziehungsweise Transpis in beiden Blöcken. Und ich würde mir wünschen, macht was Positives draus, unterstützt eure Frauenteams, geht zu den zweiten Mannschaften. Und da ist noch ganz viel Spiele zu tun bis Dezember. Und die haben einfach auch Support und Unterstützung und Anwesenheit verdient, glaube ich, auf beiden Seiten.
Genau. Und da, genau, danke für die Überleitung, weil ich möchte gerne darauf hinweisen, dass das ja nur das letzte Hinrundenspiel der ersten Herrenmannschaft war. Denn unsere erste Frauen treten am 20. November gegen die TSG Burg Grätisch an. Also gilt es am 20. November alle nach Osnabrück. Link in den Shownotes und natürlich im Blog. Weiter geht's für die Herrenmannschaft des FCSP am 29. Januar gegen Nürnberg, gegen den Club. Und da kommt das VDS von Yannick. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Jörn, für die Zeit, die du dir genommen hast und für das nette Gespräch, wie immer. Liebe HörerInnen, ich wünsche euch trotzdem ernüchternden Unentschieden. Viel Spaß beim Hören und ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Irgendwie klingt das komisch mit der November, ist aber so. Also daher, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.